Hallo, geschichtsinteressierte Zuhörerinnen und Zuhörer von Brunswick Historica. Heute begrüßen Sie Frank Brandnes, Detlef Mugay und unsere neue Stimme,
Frank Josetzka.
Unser heutiges Thema ist der zweite Teil zur Geschichte der Braunschweiger Artillerie zur Zeit des Schwarzen Herzogs. Das Thema lautet: Mit den Geschützen des Schwarzen Herzogs nach Brabant.
Einleitung. Im September 1813 rückten Reiter der kurmärkischen Landwehr in Braunschweig ein. Kurze Zeit später erreichte General Tschernitschew mit 2300 Reitern und 6 Geschützen Kassel. Der Thron Jeroms, des Königs von Westfalen, begann zu wanken. Als im Oktober 1813 dann die Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen war, wurde auch das Herzogtum Braunschweig von der westfälisch-französischen Fremdherrschaft befreit. Am 6. November erschien Major Olfermann im Auftrag des Herzogs Friedrich Wilhelm in Braunschweig. Ab dem 10. November wurde durch eine öffentliche Bekanntmachung die Werbung für eine neue Braunschweiger Armee begonnen. Aus allen Distrikten wurden 20 bis 30 Mann starke Abteilungen nach Braunschweig gesendet. Die Artilleristen wurden sogleich einem Major Moll I zugewiesen. Dieser außergewöhnlich fähige, aus Blankenburg stammende Offizier hatte eine hohe wissenschaftliche Bildung genossen und war schon 1771 zum Leutnant befördert worden. Er war als Kapitän 1795 im Hollandfeldzug in der Grafschaft Bentheim gewesen. 1806, im Alter von 58 Jahren, war er in Pension gegangen. Als das Königreich Westfalen zerschlagen war, nahm er mit Freude die Stelle als Chef der Artillerie an. Am 24. Dezember 1813 wurde er Direktor des Zeughauses und übernahm den Vorsitz des Präsidiums des neuen Kriegskollegiums. Das Zeughaus war leer. Moll hatte für die Bewaffnung von einem 10.000 Mann starken Truppenkorps zu sorgen. Gekaufte englische Musketen hatten nicht das gleiche Kaliber wie die auf dem Schlachtfeld bei Leipzig erbeuteten französischen. Letztere wurden aufgebohrt und gekürzt. Auch Geschütze, Wagen und Munition mussten beschafft werden.
Die Neuaufstellung der Batterien 1814. Am 10. März 1814 und am 10. April 1814 kaufte Major Mahn in Dresden vom Kommandeur der Artillerie, Major von Sutanow, aus dem Artilleriepark von den bei Leipzig erbeuteten Geschützen die Haubitzen und Kanonen für die Braunschweiger Batterien. Auf der ersten Liste befanden sich folgende Geschütze und Wagen: eine französische Haubitze, eine westfälische Haubitze, 2 französische sechspfündige Kanonen, 4 westfälische sechspfündige Kanonen, ein westfälischer Munitionswagen und ein französischer Munitionswagen mit 4.590 Schuss für die Kanonen und 798 Schuss für die Haubitzen. Auf der zweiten Liste vom April befand sich folgendes Material: 2 französische Haubitzen und eine französische Kanone, 5 holländische Kanonen. Der Munitionsbestand auf dieser Liste belief sich auf 5.507 Schuss für die Kanonen und 581 Schuss für die Haubitzen. Während Major Mahn die benötigte Ausrüstung für die Artillerie kaufte, forderte Olfermann die Öffentlichkeit auf, freiwillige Beiträge zur Ausrüstung des Korps zu leisten. 6.000 Taler schenkten die Pächter der herzoglichen Domänen, die nun nicht mehr unter Fremdverwaltung standen. Die jüdische Gemeinde steuerte 36 Artilleriepferde bei. Viele andere haben ebenfalls erhebliche Beträge überwiesen. Am 10. Dezember 1813 hatte Major Duroy die Generaldirektion zur Bekleidung und Ausrüstung des Korps übernommen. Wie schon im April 1809 wurden im November 1813 Offiziere zur Artillerie angestellt. Diese waren Kapitän Moll, Sekondekapitän Warnecke, Leutnant Lenz und Leutnant Orges. Am 22. Dezember 1813 traf Herzog Friedrich Wilhelm in Braunschweig ein und übernahm sofort die Aufstellung des Korps. Olfermann wurde zum Brigadier ernannt, Major Moll zum Oberstleutnant und Major Mahn zum Chef des Depots. Es folgten im Frühjahr 1814 die Anstellung und Beförderung weiterer Offiziere bei der Artillerie. Im Februar 1814 fand auch der im ersten Teil zur Artilleriegeschichte bereits erwähnte Kapitän Genderer wieder seine Verwendung.
Friedrich Wilhelm hatte zuerst eine Fußbatterie mit 8 Geschützen vorgesehen. Ihre Mannschaft war 195 Mann stark und das Kommando hatte einen Major Mahn. Hierzu hatte Major Mahn, wie schon erwähnt, im März und April Geschütze, Wagen und Munition erworben. Am 7. April wurde dann die reitende Batterie mit 8 Geschützen und 200 Mann aufgestellt. Nun verfügte das Korps über 2 Batterien und es wurde eine Artillerieabteilung gebildet. Major Mahn wurde ihr Kommandeur und für die Fußbatterie wurde ein Major Moll 2 sowie Kapitän Genderer für die reitende Batterie angestellt. Zusätzlich wurde eine 75 Mann starke Artilleriereserve gebildet. Am 1. Mai 1814 wurde Oberstleutnant Moll 1 für seine Verdienste zum Oberst befördert. Für die Artillerie wurden im Mai 1814 200 Pferde ausgehoben. Diese kamen aus den Distrikten und Städten des Herzogtums. Eine ca. 5 cm dicke Akte im Staatsarchiv Wolfenbüttel berichtet hierüber. Seit April 1814 wurden wöchentlich Listen über die bereits zugeführten Pferde geschrieben. Ein Erlass regelte die Bezahlung. Für 200 Pferde wird die Summe von 21.277 Louisdor gezahlt. Zur Verpflegung der Pferde sei hier erwähnt, dass sie 14 Pfund Hafer, 14 Pfund Heu und 8 Pfund Stroh pro Tag und Pferd als Ration erhielten.
Die Artillerie hatte schwarze Koletts, auf der Brust mit 10 Reihen schwarzer Schnüre nebst Quasten und Glasknöpfen besetzt. Entsprechend dem Dolman der Infanterie. Kragen und Aufschläge waren ebenfalls schwarz. Erstere mit gelbem Schnurbesatz, letztere mit gelbem Vorstoß. Auch die Schussaufschläge des Koletts hatten gelben Vorstoß und auf dem unteren Rande der beiden Schöße eine in gelber Wolle gestickte Granate. Statt der Schulterklappen wurden schwarze Schnüre auf beiden Schultern getragen. Die reitende Batterie hatte schwarze Reithosen mit Lederbesatz und gelber Biese. Als Kopfbedeckung diente ein Tschako mit Rossschweif und einer Granate sowie Sturmbändern aus Messing. Das aus Kartusche und Säbelkoppel bestehende Lederzeug war gelb, die Säbeltasche aber schwarz. Die Offiziere der reitenden Batterie trugen außerdem einen schwarzen Dolman, dessen Kragen und Aufschläge mit Goldstickerei verziert waren. Das Bandelier der Kartusche und die Hosen waren mit goldenen Tressen, die Säbeltaschen mit goldenem FW für Friedrich Wilhelm und der Herzogskrone verziert. Die Fußartillerie hatte Schakos mit gelb-wollenem Pompon und schwarzem Lederzeug, aber ohne Kartuschen und Säbeltaschen. Der Train, einschließlich der Fahrer, trug graue Jacken mit schwarzen Kragen und Aufschlägen, beides mit gelbem Vorstoß. Ferner graue mit Leder besetzte Reithosen, schwarzes Lederzeug sowie den Tschako der Fußartillerie.
Erster Feldzug nach Brabant, 1814. Das Braunschweiger Korps gehörte mit Kontingenten, die unter anderem aus Hannover und Oldenburg kamen, zum 2. Armeekorps und sollte in den Niederlanden zur Verwendung kommen. Es wurde ein baldiger Ausmarsch erwartet. Diese Meldung ließ nicht lange auf sich warten. Am 11. April erhielt der Herzog Kenntnis vom Einmarsch verbündeter Truppen in Paris. Der 12. April wurde genutzt, um auf dem Exerzierplatz einen Feldgottesdienst stattfinden zu lassen. Die reitende Batterie feuerte 101 Schuss Salut zur Verleihung der Fahnen an das 1. und 2. Linienbataillon. Am 13. April begann der Abmarsch in 4 Kolonnen. Die reitende Batterie gehörte mit der Linienbrigade zur 3. Kolonne. Das Korps überschritt am 30. April und am 1. Mai den Rhein bei Düsseldorf. Am 1. Mai hatte der Herzog sein Hauptquartier nach Kempten verlegt. Am 23. Mai waren fast alle Braunschweiger Truppen über Krefeld an der niederländischen Grenze in den zugewiesenen Quartieren angekommen. Nur die Fußbatterie kam erst zusammen mit dem Reservebataillon Helmstedt am 1. Juni 1814 an.
Venlo war noch im Besitz des Feindes. Aus diesem Grund wurden Feldwachen befohlen. Hier wurde vorerst die Ausbildung des Korps und insbesondere die der Artillerie fortgesetzt. Am 9. Mai wurde dann die Festung Venlo übergeben. In 2 Kolonnen marschierte das Korps weiter in Richtung Brüssel. Als am 30. Mai 1814 der erste Pariser Frieden unterzeichnet wurde, war klar, dass es dem Herzog nicht vergönnt war, seine Truppen gegen den Feind einsetzen zu können. Trotzdem ließ er am 6. Juni sein Korps durch Brüssel marschieren. Der Rückweg nach Braunschweig konnte aus logistischen Gründen nicht über die gleiche Strecke wie der Hinweg erfolgen. Das Korps marschierte weiter in Richtung Arnheim und dann am 23. Juni bei Enschede über die Grenze. Am 10. Juli 1814 marschierte das Korps wieder in Braunschweig ein. Die Pferde der reitenden Batterie wurden am 11. Juli 1814 in Oelper und Lamme untergebracht. Nach Rückkehr der Fußbatterie am 20. August wurden deren Pferde in Melverode, Kleinstöckheim, Mascherode und Rautheim untergebracht. Herzog Friedrich Wilhelm glaubte nicht an einen dauerhaften Frieden und ließ deshalb das Braunschweiger Korps vollständig unter Waffen. Am 18. Oktober wurde zum ersten Jahrestag der Schlacht bei Leipzig eine Feldübung mit beiden Batterien und den in Braunschweig und Wolfenbüttel in Garnison liegenden Truppen abgehalten. Der Herzog war am 17. Oktober nach Wien zum Kongress abgereist. Er kehrte am 1. Dezember enttäuscht aus Wien zurück. Seinen Wünschen nach mehr Land war nicht entsprochen worden.
Zweiter Feldzug nach Brabant. Das Jahr 1815 begann mit einem Schatten am südlichen Horizont. Die Meldung, dass Napoleon Elba am 27. Februar verlassen hatte und nach Frankreich zurückgekehrt war, bestätigte den Herzog in seiner Vorsicht. Im Herzogtum wurde ab März mobil gemacht. Wir kehren nun zu den Batterien zurück und betrachten die weiteren Ereignisse aus ihrer Sicht. Zunächst gab es Veränderungen im Offizierskorps der Artillerie. Kapitän Genderer und zwei Leutnants nahmen ihren Abschied. Kapitän Venturini wurde am 6. April zum Captain des Depots ernannt. Premierleutnant Orges wurde Sekondekapitän und Sekondeleutnant Lemmer Adjutant der Artillerieabteilung. Weiterhin wurden Feuerwerker zu Leutnants befördert. Am 14. April wurde Major Moll II von der Fuß- zur reitenden Batterie versetzt. Kapitän von Heinemann, der bisherige Generalquartiermeister, wurde neuer Kommandeur der Fußbatterie. Hier treffen wir zum ersten Mal auf Premierleutnant Dietrichs. Ihn, Orges und Mahn werden wir im Feldzug begleiten. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass Sekondekapitän Warnecke am 15. April zum kommandierenden Offizier des gesamten Trains ernannt wurde. Mitte April 1815 war das Korps abmarschbereit und in vier Marschkolonnen aufgeteilt.
Am 20. Mai waren alle vier Kolonnen in Brabant nördlich von Brüssel angekommen. Der Herzog hatte sein Hauptquartier in Laken bezogen. Das Korps wurde im Halbkreis nördlich von Brüssel einquartiert. Die von Major Mahn befehligte Artillerie bestand aus der reitenden und der Fußbatterie und zählte über 450 Mann. Jede Batterie hatte je 8 Geschütze, davon 6 Kanonen und 2 Haubitzen. Die nördlich von Brüssel gelegenen Quartiere der Artillerie in Aschla-Chaussee waren leider vom Hauptquartier des Herzogs in Laken bei Brüssel weit entfernt. Ein Umstand, der, wie wir später sehen werden, bei Eröffnung der Feindseligkeiten nicht ohne nachteilige Folgen bleiben sollte. Am 22. Mai hielt der Herzog von Wellington über das seiner Armee zugewiesene braunschweigische Feldkorps eine Musterung ab. Er wurde hierbei mit Salut der Artillerie begrüßt. Das gesamte Korps war am Kanal bei Vilvorde angetreten und Wellington sprach sich über die meist jungen Mannschaften sehr lobend aus. Das Feldkorps wurde durch den persönlichen Einsatz Herzog Friedrich Wilhelms gegen den Wunsch Wellingtons als geschlossener Truppenkörper in der Reserve eingesetzt. Es unterstand jedoch dem direkten Befehl Wellingtons. Es ist zu bemerken, dass die braunschweigische Artillerie als einzige ihrem Korps angegliedert blieb. Für das gesamte Korps war wie für alle anderen Truppen der Verbündeten folgende Verpflegungsration für Mann und Tier durch den Wiener Kongress festgelegt worden. Pro Mann 2 Pfund Brot, 1/2 Pfund Fleisch, 1/4 Pfund Reis oder 1/2 Pfund Gemüse oder 1 Pfund Kartoffeln. 1/8 Quart Branntwein, pro Tier 3/16 Scheffel Hafer, 10 Pfund Heu und 2 Pfund Stroh. Die Lieferung erfolgte aus englischen Magazinen. Ein Munitionsmagazin wurde bei Vilvorde eingerichtet.
Die Schlacht bei Quatre Bras. Durch das Vorgehen Napoleons überrascht, gab Wellington am 15. Juni den Befehl an alle Truppenteile, sich zu sammeln und in Richtung Quatre Bras und Nivelles zu marschieren. Das Braunschweiger Korps sollte sich auf der Straße zwischen Brüssel und Vilvorde sammeln. Dieser Befehl erreichte den Herzog in Laeken gegen 22 Uhr am Abend des 15., kurz bevor er zum Ball der Herzogin von Richmond aufbrach. Die Artilleriekommandeurin Aschelachaussee, 12 Kilometer nordwestlich von Brüssel, erhielten die Marschbefehle gegen 1 Uhr nachts. Da die Mannschaften zwischen 2 und 3 Stunden von Asche entfernt lagen, war es nicht möglich, morgens um 6 Uhr auf der genannten Landstraße einzutreffen. Um 6.30 Uhr marschierte die Fußbatterie und um 7 Uhr die reitende Batterie ab. Zuvor mussten aber noch für 4 Tage Zwiebackrationen gefasst werden. Beide Batterien trafen gegen 10 Uhr in Brüssel ein. Major Lübeck überbrachte hier an Major Mahn den Befehl, die reitende Batterie im Trab vorgehen zu lassen. Das Korps war mit allen zu dieser Zeit verfügbaren Soldaten bereits um 7 Uhr Richtung Waterloo abmarschiert. Major Mahn konnte Major Lübeck im schnellen Reiten nicht begleiten. Er war anscheinend krank, dies hatte schon bei der Übergabe des Befehls in der Nacht zuvor der Polizeihusar Oppermann bemerkt. Die Fußbatterie holte den Major wieder ein, denn sie war mit schnellem Schritt unterwegs. Es gab zu dieser Zeit noch keine Sitzbänke auf den Protzen bei den Braunschweiger Artilleristen. Die Batterien kamen im Laufe des Nachmittags zwischen 16 und 18.30 Uhr an. Eine genaue Angabe ist nicht möglich. Die Gefechtsberichte der Batterien wurden erst im September 1815 geschrieben. Kapitän Orges gibt bei der späteren Untersuchung, die wegen der langen Marschzeit gegen Major Mahn durchgeführt wurde, an, dass die Ankunft gegen 17 Uhr erfolgte. Die genaue Ankunftszeit wird wahrscheinlich nie ermittelt werden können. Fest steht jedoch, wäre die Artillerie um 16 Uhr verfügbar gewesen und Herzog Friedrich Wilhelm hätte hiervon Kenntnis erhalten, hätte er nicht gezögert, sie gegen die übermächtige Artillerie des Feindes einzusetzen. Wie auch immer, die Batterien hatten in 6 bis 8 Stunden 47 Kilometer zurückgelegt. Und das bei einer großen Hitze und verstopften Straßen. Nach kurzer Pause gingen die Batterien zuerst westlich, später östlich von Quatre Bras in Stellung. Sie waren an der Bekämpfung der feindlichen Artillerie beteiligt. Die reitende Batterie entsendete 2 Geschütze unter Premierleutnant Lenz zur Brüsseler Straße. Von der Fußbatterie wurden 2 Geschütze zur westlichen Waldecke entsendet. Gegen Mitternacht war die reitende Batterie wieder vollzählig. Jedoch dauerte es bis zum Morgen, um auch die Fußbatterie zu vervollständigen. Am 16. Juni wurde Blücher von Napoleon bei Ligny angegriffen, Wellingtons Truppen bei Quatre Bras von Marshal Ney. Im Verlauf dieser Schlacht wurde der Herzog von Braunschweig durch eine Musketenkugel tödlich verwundet. Die Verbündeten behielten nach einem blutigen Kampftag die Oberhand auf diesem Schlachtfeld. Am Abend bivakierten die Braunschweiger Batterien am Südrand von Quatre Bras sowie auf beiden Seiten der Straße nach Chalois. Die Verluste der Braunschweiger waren schwer. Neben dem Herzog hatten auch über 100 Soldaten ihr Leben gegeben und viele waren verwundet. Während der Schlacht bei Quatre Bras wurden keine Offiziere oder Soldaten der Artillerie getötet oder ernsthaft verletzt. Am Morgen des 17. Juni erhielt die Artillerie vom neuen Oberbefehlshaber des Braunschweiger Korps, Olfermann, den Befehl, zwischen der Straße nach Chalois und dem Wald von Bussy in Stellung zu gehen. Man erwartete einen erneuten Angriff. Als dieser nicht erfolgte, gingen die Batterien um 10 Uhr mit dem restlichen Korps und gedeckt durch die eigenen Ulanen Richtung Waterloo zurück. Wellington hatte erfahren, dass Napoleon Blücher besiegt hatte und die Preußen auf dem Rückzug waren. Südlich von Waterloo gingen die Batterien gegen 17 Uhr erneut in Stellung, erhielten aber schon bald den Befehl, mit dem Braunschweiger Korps bei Merbrenn an der Straße nach Nivelles das Biwak zu beziehen. Hier lagerten sie in der Nacht vom 17. auf den 18. Juni 1815, dem Tag, an dem die Schlacht von Waterloo stattfinden sollte.
Die Schlacht bei Waterloo. Durch die preußische Niederlage bei Ligny war auch Wellington gezwungen, seine Armee nach Norden in Richtung Brüssel zurückzunehmen. Sie bezog auf den Höhen bei Mont-Saint-Jean ihre Stellung. Die beiden braunschweigischen Batterien standen in der zweiten Linie neben dem Rest des Feldkorps in Reserve. Gegen 6 Uhr des 18. Juni hörte endlich der Regen auf, der als Folge eines schweren Gewitters am Vortage begonnen und die ganze Nacht angedauert hatte. Jede größere Truppenbewegung war dadurch unmöglich geworden. Als es gegen 8 Uhr aufklarte, wurden Lebensmittel soweit möglich beschafft und die Kleidung und Bewaffnung gereinigt. Gegen 11 Uhr wurde unter Waffen angetreten. Zu Beginn der Schlacht wurde durch Jérôme Bonaparte ein Angriff auf das Schloss Hougomont durchgeführt. Diese als Scheinangriff geplante Aktion entwickelte sich jedoch zu einer eigenen kleinen Schlacht. Zur Sicherung dieses wichtigen und befestigten Punktes innerhalb der Schlachtordnung Wellingtons ließ er um 13 Uhr das braunschweigische Feldkorps aus der Reserve vorrücken und hinter Hougomont Stellung nehmen. Die reitende Batterie unter Major von Heinemann stand unmittelbar vor dem Leibbataillon, gerade hinter dem Schloss auf der Anhöhe. Als Bedeckung war der Batterie eine Schwadron des Braunschweiger Husarenregiments und der Rittmeister Schnelle beigegeben. Die von Major Moll befehligte Fußbatterie verblieb mit der Kavallerie vorläufig noch in Reserve, etwa 800 Meter hinter der Höhe. Der Angriff auf Hougomont wurde inzwischen vom gesamten französischen Korps Reihe, ca. 12.000 Mann, geführt. Alle Versuche, sich des Schlosses zu bemächtigen, wurden von der englischen Garde sowie der Braunschweiger Avantgarde vereitelt. Bei der Abwehr der Infanterieangriffe kam auch die reitende Batterie zum Einsatz. Der Leutnant Dietrichs war schon beim Auffahren derselben gefallen. Gleichzeitig wurden auch 4 Pferde, darunter dasjenige des Kanonier Eggers, von feindlichen Kugeln getötet. Der verzweifelte Kampf um Hougomont ging ohne Unterbrechung weiter.
Französische Infanteriekolonnen, unterstützt durch reitende Artillerie, versuchten den rechten Flügel der Verbündeten zu umgehen. Gegen 14 Uhr fuhr diese Artillerie ihre Geschütze auf und eröffnete gegen die hier stehende 2. Division ein sehr wirksames Feuer. Sogleich wurde zur Abwehr dieses Flankenangriffes die Artillerie dieser Division aufgefahren. Kurze Zeit später erhielt auch die Braunschweiger Fußbatterie den Befehl, die Artillerie auf der Höhe bei Hougomont zu verstärken. Während diese Batterie ihr Feuer hauptsächlich auf die Artillerie des Flankenangriffs richtete, beteiligte sich die reitende Batterie vorwiegend an der Verteidigung von Hougomont. Bald nach 14 Uhr wurden die Bemühungen der Franzosen, sich des Schlosses zu bemächtigen, verstärkt. Die an der Abwehr beteiligte reitende Batterie hatte auf hervorragende Weise gekämpft. Sie versuchte nun, vermutlich auf höheren Befehl, das Schloss Hougomont mit ihren Haubitzen in Brand zu schießen. Als dies dem Feuerwerker Söllner mit der Haubitze der 1. Sektion nicht gleich gelingen wollte, rief der Leutnant Lenz den Oberkanonier Dankemeyer von der 2. Sektion herbei, welcher die Haubitze gegen den Heuschober von Hougomont richtete und mit einigen Bombenwürfen in Brand setzte. Dieses Feuer war für die vorrückenden Franzosen hinderlich, jedoch mussten auch viele Verteidiger, die verwundet waren, jämmerlich verbrennen. Die Kanoniere Fricke und Rode zeichneten sich hier besonders aus. Ersterer ermunterte seine Kameraden durch Zuspruch und rastlose Tätigkeit. Letzterer hatte das Einsetzen der Ladungen zu besorgen. Da es aber an Munition fehlte, welche infolge des schnellen Fahrens der Batterie beschädigt war, zerschnitt er die Kartätschenladungen und machte aus einem Schuss 2, um weiter feuern zu können. Die erste Stellung der Batterie scheint vom Feind zu weit entfernt gewesen zu sein. Ein Kanonier dieser Batterie hatte dem Batterieführer gemeldet, es würden die eigenen Leute erschossen. Zu diesem Zeitpunkt stand dieselbe in einem Feld mit hohem Weizen. Major Mahn hat daraufhin den Befehl »Feuer! Halt! Aufgeprotzt! Rechts um! Marsch!« kommandiert. Die Batterie ist im Galopp auf der Niveller Straße zurückgegangen, dann wieder an anderer Stelle aufgefahren. Auch diese Stellung soll im hohen Korn gewesen sein. Da es bald gänzlich an Munition mangelte, befahl der Batterieführer Leutnant Lenz, mit Kartätschen zu feuern. Bei der großen Entfernung zum Feind war dieses Feuer wohl mehr moralischer Natur.
Der große Infanterieangriff der Franzosen gegen das Zentrum und die linke Flanke der Verbündeten konnte durch den blutigen Einsatz von allen Waffengattungen zurückgeschlagen werden. Im weiteren Verlauf der Schlacht setzte Ney, der inzwischen zum Oberbefehlshaber der Armee ernannt worden war, über ein Drittel seiner Kavallerie, allerdings ohne Unterstützung durch Artillerie und die Infanterie ein. Um den vermeintlichen Rückzug der Verbündeten in eine Flucht und somit einen Sieg für Frankreich zu verwandeln. Diese Bewegung seiner Truppen hatte der Herzog von Wellington jedoch nur vorgenommen, um seine Infanterie besser von dem schweren Feuer der großen französischen Batterie schützen zu können. Von französischer Seite aus musste die Truppenbewegung wie ein Rückzug hinter die Anhöhe ausgesehen haben. Außerdem konnte bei dem nun folgenden Kavallerieangriff der Franzosen von denselben die gebildeten Carrés erst im letzten Augenblick gesehen werden. Die Artillerie blieb zum Teil in der Frontlinie stehen, um die angreifende Kavallerie mit schwerem Feuer so lange wie möglich zu überschütten, um sich dann so schnell wie möglich in den Schutz des nächsten Carrés zu begeben. Die braunschweigische Artillerie wurde ebenfalls mehrere Male von der französischen Kavallerie angegriffen. Bei der Fußbatterie geriet der Kapitän Orges bei einem dieser Angriffe zwischen zwei Kürassiere und wäre verloren gewesen, wenn nicht der Bombardier Johann Gottlieb Büchner, welcher die zweite Haubitze kommandierte, mit seinem kleinen Säbel einen der feindlichen Reiter vom Pferd gestochen hätte.
Auch der Kanonier Johann Dietrich Rietz zeichnete sich bei dieser Gelegenheit aus. Als die Kürassiere bereits in der Batterie waren, befestigte er Schleppseil an der Haubitze und bekam dabei eine Quetschung am Fuß von einer Kanonenkugel, die auch das Seil zerriss. Nun knüpfte er dasselbe wieder zusammen, obwohl er wegen der Verwundung nur noch auf der Erde kriechen konnte. Über die Tätigkeit der reitenden Batterie teilt der Kanonier Wasmus Folgendes mit. Er wisse nicht, wo und was er getroffen habe. Nachher habe es jedoch im Schloss gebrannt und es habe geheißen, sie hätten es im Brand geschossen. Dann hätten sich Kürassiere in der linken Flanke gezeigt, die seien auf die Batterie zugejagt mit Vive l'Empereur. Darauf wäre vom Stabstrompeter Ziesecke geblasen, retiriert. Die anderen Geschütze wären zurückgegangen, er hätte noch an den Seinen ausgehalten, um auf die Kürassiere zu schießen. Auch Unteroffizier Vogel, in dessen Geburtsort Engelstädt die Kürassiere einst arg gewütet hatten, sei dabei gewesen, um sich zu rächen. Zuletzt habe Wasmus das Schleppseil angemacht und dem Fahrer Fasterling zugerufen, abzufahren, denn die Kürassiere hätten ihm schon auf dem Halse gesessen. Fasterling habe mit den übrigen Fahrern scharf angefahren, um den in den weichen Boden eingegrabenen Lafettenschwanz loszumachen, der auch mit einem fürchterlichen Ruck aufgesprungen sei. Dann hat Wasmus sein Pferd genommen und ist dann, obwohl er zu viel Rum getrunken hatte, aufgestiegen und davongejagt. Unten auf der Chaussee habe er den Leutnant Lenz getroffen und nach dem Verbleib der Batterie gefragt. Dieser habe ihn nur angeschnauzt und so ist er weitergeritten zum Dorf im Mont-Saint-Jean, wo er auf die Geschütze seiner Batterie getroffen sei. Von Leutnant Dietrichs habe er gar nichts gesehen. Den Kanonier Kassel habe er an beiden Beinen verwundet liegen sehen.
Gegen 17.30 Uhr gingen beide Braunschweiger Batterien zurück, um ihre Munition zu ergänzen. Das Material der reitenden Batterie hatte sehr starke Beschädigungen erlitten. Zu diesem Zeitpunkt rückte ein großer Teil der in Reserve stehenden Artillerie in die erste Linie vor. Inzwischen hatte sich der Angriff der preußischen Armee auf dem rechten Flügel bei Place Noire positiv für die Verbündeten entwickelt. Der Kaiser musste immer mehr Truppen seiner Reserve, zu der auch die Garde gehörte, gegen die Preußen kämpfen lassen. Gegen 19 Uhr hörten die Kavallerieangriffe auf und ein heftiges Artilleriefeuer kündigte den Angriff der Kaisergarde an. Das Vorgehen der Garde war das Signal für alle Einheiten der Armee, einen letzten Versuch zu unternehmen, die Linie der Verbündeten zu sprengen. Die vom rechten Flügel herbeigeholte braunschweigische Infanterie begann zu weichen. Es ist dem Zusprechen des Herzogs von Wellington sowie der Offiziere des Feldkorps zu verdanken, dass die Männer standhielten, um die herannahenden französischen Kolonnen mit einem verheerenden Musketenfeuer zu überschütten. Nun kamen auch die bei Mont-Saint-Jean neu mit Munition versehenen Batterien der Braunschweiger in der Linie an und haben die französischen Kolonnen sofort beschossen. Dieser letzte Angriff Napoleons wurde abgewiesen. Der immer größer werdende Druck der Preußen sowie die nun folgenden Gegenangriffe der Verbündeten zwangen den Kaiser mit seinen Truppen zum Rückzug.
Von den braunschweigischen Batterien hatte die Reitende 4 Tote zu beklagen, nämlich den Premierleutnant Dietrichs aus Holzminden, die Kanoniere Johann Friedrich Breimann aus Engelstädt, Johann Konrad Kassel aus Wartenstädt und den Tränensoldaten Heinrich Bernhard Brandes aus Woltorf. Außerdem waren 6 Unteroffiziere und Gemeine sowie 16 Pferde verwundet. Die Fußbatterie hatte 18 verwundete Unteroffiziere und Gemeine sowie 6 verwundete Pferde. Nach Beendigung der Schlacht gingen die beiden Batterien, die schwere Beschädigungen erlitten hatten, zur Ausbesserung nach Brüssel zurück. Kapitän Orges wurde für seine Leistung, die er in der Schlacht gezeigt hatte, zum Major befördert. In seinem Bericht, den er später in Frankreich schrieb, erwähnte er starke Beschädigungen und Mangel an Munition und Ladezeug während der Schlacht. Deshalb wurden beide Batterien am Abend des 18.06. nach Brüssel geschickt. Der Auftrag war, sie so schnell wie möglich instand zu setzen. Was repariert war, sollte sofort zum Korps zurückkommen. 5 Geschütze der reitenden Batterie folgten am 21.06. unter Lenz, die übrigen Geschütze und Wagen am 27.06. Die Fußbatterie konnte zum Teil bereits am 19.06. dem Korps folgen.
Der Munitionsmangel während der Schlacht war bemerkenswert und soll hier auch beschrieben werden. Kapitän Warnecke, der als Kommandeur des gesamten Trains auch für die Reservemunition verantwortlich war, sagte in der bereits erwähnten Untersuchung gegen Major Mahn aus, er sei am 16.06. um 11 Uhr aufgebrochen. In Laken angekommen, erwartete er einen Befehl über die weitere Verwendung. Als dieser nicht erteilt wurde, folgte Warnecke dann dem Korps in Richtung Waterloo, wo er in der Nacht zum 17.06. wegen der Müdigkeit der Pferde bivakierte. Als er am 17.06. auf dem Weg nach Genappe war, erhielt der Befehl von Wellington, überbracht durch Leutnant Schaunroth, auf die Straße zwischen Brüssel und Waterloo und dann durch weiteren Befehl eines englischen Stabsoffiziers hinter Brüssel zurückzugehen. Dies hatte aber das Korps, speziell die Artillerie, nicht erfahren. Diese so getroffene Entscheidung hatte zur Folge, dass die Reservemunition bei Quatre Bras und Waterloo nicht zur Verfügung stand.
Als Besatzungsmacht in Frankreich 1815. Herzog Friedrich Wilhelm war gefallen, Oberst Eufermann schwer verwundet. Nun übernahm der aus Brüssel kommende Oberst von Herzberg das Kommando des Korps. Dieses hatte am 19.06. mit der 5. und 6. Division sowie der Reserveartillerie bei Maison du Roi bivakiert. Hiernach folgte der Marsch über Songy nach Mons und über die französische Grenze. Zu Beginn des Monats Juli näherte sich die verbündete Armee Paris. Obwohl Napoleon am 22.06. dem Thron entsagt hatte, standen immer noch 90.000 französische Soldaten im Feld. Nach einem Biwak bei Louvre wurde die Armeereserve am 2.07. in Schlachtordnung in Richtung Sonneffe aufgestellt. Jedoch wurde am 3.07. in Saint-Cloud die Kapitulation von Paris beschlossen. Zu bemerken ist, dass am selben Tag der Leichnam des Herzogs im Dom von Braunschweig seine letzte Ruhestätte fand. Die Feindseligkeiten waren beendet. Mit einem Tagesbefehl sprach der Herzog von Wellington den Truppen seinen Glückwunsch aus. Er lautete wie folgt.
Seine Exzellenz, der Herzog von Wellington, haben dem Obrist von Herzberg über das außerordentlich gute und brave Benehmen dieser Truppen und ihre Bravour erkennen gegeben, indem er versichern müsste, dass er noch nie junge, angehende Krieger gesehen, die mit mehr Ruhe und Bravour als dieses Korps gefochten haben. Seine Exzellenz werden daher Gelegenheit nehmen, dem britischen wie dem braunschweigischen Gouvernement pflichtmäßigen Rapport darüber abzustatten. Es hat sich daher jedes Individuum sowie das Ganze aller möglichen Ehren und Vorteile zu erfreuen.
Major Mahn wurde zum Generalquartiermeister ernannt und stand somit als Artilleriechef nicht mehr zur Verfügung. Das Korps marschierte am 6. Juli zur Parade durch Paris. Am 7. Juli kamen die Batterien nach Clichy-la-Garenne, wo auch das Hauptquartier des Korps errichtet wurde und damit zum ersten Mal wieder in ein festes Quartier. Allerdings waren die Unterkünfte schlecht. Es waren verlassene und zum Teil zerstörte Häuser. Auch ließ der Gesundheitszustand der Truppe zu wünschen übrig. Die langen Märsche und schlechte Verpflegung hatten ihre Folgen hinterlassen. Am 10.07. wurde Befehl gegeben, die Pferde in Stallungen oder geeignete Gebäude unter Dach zu bringen. Dies führte dazu, dass sich am 19. Juli Oberst Herzberg lobend über den Zustand der Pferde äußerte. Der 24. Juli 1815 war dann als Paradetag des gesamten Heeres der Verbündeten vorgesehen. Alle Truppen defilierten in der Avenue de Rully an den verbündeten Monarchen vorbei. Die Braunschweiger taten dies unter Oberst Eufermann, der inzwischen von seiner Verwundung bei Waterloo so weit genesen war, dass er am 4. August das Kommando offiziell wieder übernahm. Von Herzberg reiste nach der Kommandoübergabe an Eufermann zurück nach Braunschweig und regelte dort die Wiederinbesitznahme der einst geraubten Kunstschätze. In den folgenden Wochen wurde das Korps vom preußischen König und dem russischen Zaren besichtigt. Der 13. August wurde zur Verleihung des Waterloo-Ehrendukaten genutzt. Herzog Friedrich Wilhelm hatte seinen Söhnen 8 Dukaten holländischer Prägung geschenkt, die diese an das Kommando des Korps sendeten. Eufermann hatte sie in Brüssel mit Ösen und hellblauen Bändern versehen lassen. An diesem Tag wurde neben 7 weiteren Soldaten auch dem Bombardier Büchner für seine in der Schlacht bei Waterloo gezeigte Tapferkeit der Waterloo-Ehrendukat des Herzogs verliehen.
Am 18. Oktober wurde am 2. Jahrestag der Schlacht bei Leipzig auf dem Marsfeld um 9 Uhr morgens ein Feldgottesdienst abgehalten.
Der schon für den 8. September geplante Quartierwechsel in bessere Unterkünfte fand leider erst am 31. Oktober statt. Die Fußbatterie wurde nach Rossy und Bandalin verlegt, die reitende Batterie nach Nocé und Pantin. Am 2. November 1815 berichtet der zum Generalmajor beförderte Eufermann über die Überlassung von 3 12-pfündigen Kanonen, 3 9-pfündigen Kanonen, einer 12-pfündigen Haubitze, einer 7-pfündigen Haubitze, 10 Munitionswagen, 2 Vorratswagen, eine Feldschmiede sowie einen Lafettenwagen. Alles Waffen, die bei der Schlacht von Waterloo erobert wurden. Am 30. November 1815 erhielt das Korps den Marschbefehl in Richtung Heimat. Dieser Abmarsch sollte innerhalb der nächsten Woche stattfinden. Am 2. Dezember kam das Offizierkorps in Paris schließlich zu einer Abschiedsfeier zusammen.
Der Rückmarsch 1816. Der Rückmarsch begann am 6. Dezember in 2 Kolonnen. Die reitende Batterie in der 2., die Fußbatterie in der 1. Kolonne. Es wurde bestimmt, dass die Artillerie immer an einer großen Straße und mindestens mit einer Kompanie Infanterie als Schutz untergebracht wurde. Hier ist zu erwähnen, dass nun als Rationen pro Tag und Pferd 12 Pfund Hafer, 10 Pfund Heu und 8 Pfund Stroh bestimmt wurden. Fast über die gesamte Rückmarschzeit erfolgte die Verpflegung aus dem Magazin. Es ist die Fußbatterie, die wir nun auf ihrem Rückmarsch begleiten werden. Nach 3 Marschtagen wurde ein Ruhetag eingelegt. In der Nacht zum 10. Dezember fiel der erste Schnee. Am 16. Dezember verließ die Batterie französischen Boden und überschritt die belgische Grenze. Mit zunehmender Kälte ging der Marsch weiter. Am 24. und 25.12. waren wieder Ruhetage. Der Marsch am 26. war so beschwerlich, dass die Batterie für 3 Wegstunden 7 Stunden benötigte. Am 29. wurde dann entschieden, eine 4-tägige Pause einzulegen. Am 3. Januar 1816 wurde bei Venlo die Maas überschritten und am 6. Januar bei Rees mit der Fähre der Rhein überquert. Der Rückmarsch ging weiter durch eine öde Winterlandschaft. Vom 12.01. bis zum 20.01. wurden unter anderem die Orte Osnabrück, Diepholz und Sulingen durchquert. Am 20. kam die Batterie bei Hannover an. Nach einem weiteren Marschtag wurde dann Watenbüttel und Völkenrode erreicht. Hier verblieb die Batterie bis zum 29. Januar, dann jedoch wurde an diesem Tage in Braunschweig einmarschiert. Die Reihenfolge war hier. Zuerst das Husarenregiment, dann die reitende Batterie, dann die Avantgarde, dann die leichte Brigade, die Linienbrigade, die Fußbatterie und schließlich die Ulanen.
Die Batterien hatten 21 Schuss Munition erhalten. Alle Offiziere trugen am linken Oberarm und am Säbelgefäß schwarzen Trauerflor. Um 11 Uhr erschien Herzog August mit dem Prinzen Karl und Wilhelm. Es wurde der Choral »Nun danket alle Gott« gesungen und die Artillerie gab durch Kanonenfeuer das Signal zum Beginn des Einmarsches in die Stadt. Am Wendentor wurde das Korps durch den Magistrat empfangen. Die Stadt war festlich geschmückt und die Bevölkerung begrüßte die heimkehrenden Soldaten mit Blumen und Hochrufen. Am folgenden Tag sprach Eufermann in einem Tagesbefehl im Namen des Herzogs August, der Prinzen und der vormundschaftlichen Regierung des Landes den Braunschweiger Truppen für ihre Tapferkeit und ausgezeichnetes Verhalten große Anerkennung aus. Der Feldzug war hiermit beendet.
Hiermit endet unser 2-teiliger Podcast zur Geschichte der Braunschweiger Artillerie zur Zeit des Schwarzen Herzogs. Dieser Podcast wurde für Sie aufgenommen im November und Dezember 2013.